vom so wunderbaren Umgang Gottes mit den Seinen. Denn der Herr, dein Gott, ist ein barmherziger Gott. Er wird dich nicht verlassen, noch verderben. So steht es im 5. Buch Mose. Und auch ein Wort im Psalm 25 beruht sich darauf, da steht im Vers 6, Gedenke, o Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Gnade, die von Ewigkeit her sind. Der Herr hat sich nie geändert. Und er wird sich auch in die Äonen der Äonen nicht ändern. Wir finden seine Barmherzigkeit und Gnade seit jeher überall in der Schrift bezeugt, wie einfühlsam und mitfühlend und unveränderlich gut er mit den Seinen umgeht, die er von Kindheit an kennt, ja davor schon, mit ihrem Namen und ihrem Wesen. Und dazu betrachten wir heute noch einmal einen Textabschnitt aus dem Leben des Elia, ein Bibelwort, wohl hinlänglich bekannt, aber vielleicht von vielen auch verkannt, weil Gnade und Wahrheit für jeden von uns ja eben nicht durch den Menschen, sondern nur durch unseren Herrn Jesus Christus geworden sind vor dem Vater. Unser menschlicher Umgang miteinander, der gestaltet sich meist gemäß dem Bild, das wir uns voneinander machen, von Mensch zu Mensch. Und deswegen besteht ein großer Unterschied zum Umgang unseres Herrn mit uns, zu seiner Liebe zu uns, die sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern an der Wahrheit erfreut, wie im 1. Korinther im Kapitel 10 steht. Rekapitulieren wir jetzt kurz, wie es zu jener biblischen Situation gekommen ist. Der Prophet Elia flieht nach dem großen Sieg am Karmel im Namen seines Gottes wegen der Morddrohung der Isabel um seines Lebens willen mehr als 160 Kilometer in den Süden nach Beersheba. Und nachdem er in der Wüste von einem Engel Gottes gestärkt wird, marschiert er 40 Tage und Nächte durch bis an den Berg Horeb, den Sinai, eine Strecke von mehr als 350 weiteren Kilometern. Aber warum flieht er denn, dieser so gesegnete Mann Gottes? Ihn treibt offensichtlich seine Vereinsamung im Dienst und zudem die Angst, getötet zu werden, dorthin. Dieser Mann des Glaubens, wohl ein Mensch von gleicher Art wie wir und doch der Mann Gottes, der hervorgebrochen ist wie ein Feuer, der inständig zu beten vermochte, dass es nicht regnen solle, und es regnete 3 Jahre und 6 Monate nicht im Land, und er betete wiederum, da gab der Himmel Regen und die Erde brachte ihre Frucht. Dieser Elia ist eine der imposantesten Gestalten im Alten Testament. Der Mann, zu dem und von dem der Herr oft und immer wieder gesprochen hat. Und nun ist dieser glaubensstarke Mann plötzlich in einem so elenden Zustand. Er verschwindet in atemberaubender Geschwindigkeit und Schnelle auch diesen Menschen alle Stärke, die ihn vorher so zuverlässig im Dienst und im Leben begleitet hat, von seinem Gott her. Wer das nicht kennt und nicht für wahr hält, der möge den Blick nach Gethsemane richten, wo solches am grünen Holz geschehen ist, ja geschehen musste, um deinet und um meinetwillen. Was also soll am dürren Holz werden, an uns, wenn es so weit kommt? Weit wund ist sie ja mit einem Mal die Seele, unfähig zur Definition ihres momentanen Zustandes. Ja, sie ist kaum noch in der Lage, einen rationalen Gedanken zu fassen in so einem Moment. Und so finden wir den Elia dann, wie er in einer Höhle übernachtet. Und das ist auch beleibig ein unbekanntes Bild für unsere Seelen, nicht wahr? Und da kommt das Wort Gottes zu ihm, nennt ihn beim Namen und fragt, was tust du hier? Und da bringt er vor dem Herrn seine Klage vor, ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Und sie trachten mir danach, mir das Leben zu nehmen. Aber beachten wir bei der Antwort Gottes das persönliche Fürwort am Beginn, denn jetzt steht da im 1. Könige 19,11, er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel, und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen, deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben, und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Aber der Herr sprach zu ihm: Kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel-Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Und es soll geschehen, wer dem Schwert Hasaels entflieht, den soll Jehu töten. Und wer dem Schwert Jehus entflieht, den soll Elisa töten. Ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. So steht unser heutiger Text in der aktuellen Schlachterbibel. Und ich möchte nun versuchen, diese Worte ganz bewusst von der Zuneigung Gottes her vor unsere Herzen zu stellen. Dazu aber noch eine aktuelle Stelle aus dem Neuen Testament. Jesus auf dem Ölberg sitzend, auf die Frage seiner Jünger: Sage uns, wann wird das geschehen und was wird das Zeichen deiner Wiederkunft und des Endes der Weltzeit sein? Hat er unter anderem darauf geantwortet und ihnen gesagt: Man wird euch der Drangsal preisgeben und wird euch töten. Ihr werdet gehasst sein von allen Heidenvölkern um meines Namens willen, und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen, weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. So in Matthäus 24. Wobei das Wort Gesetzlosigkeit eine Herzenshaltung darstellt, eine Auflehnung, die Gott und seine Autorität mit erhobener Hand verwirft und dem Menschen zum Gesetz und zum Maßstab für alles erklären will, wie wir es ja heute schon in der Tat vermehrt erleben. Und zu allem Übel verhindern die Informationsmedien unserer Zeit als die Handlanger des Unrechts und der grassierenden Gesetzlosigkeit dann auch noch schier jede aufkeimende Vernunft. Charles Darwin hat seinerzeit mit seiner schöpferfeindlichen Theorie den Grundstein gelegt für den nunmehr aktuellen Irrsinn, das Klima schützen zu wollen. Ja, man will sogar die Sonne verfinstern, aber es ist ja müßig, noch weitere dieser Vorhaben aufzuzählen. Wäre nämlich die Wahrheit die dominierende Kraft zur Meinungsbildung, dann wäre man von der Schöpfung als solche und von Gott als dem Schöpfer nie abgewichen, dann würde Gott ungebrochen die ihm gebührende Ehre zuteil und auf dem gesamten Globus würde entsprechende Achtung vor der Natur des Schöpfers vorherrschen. Aber wie der Herr dort am Ölberg vorhersagte, muss und wird das Böse zum Ende hin ausreifen und wir stecken schon mittendrin und kosten die Folgen schon heute mit aus. Und dazu gehört, was das Gericht nur noch weiter verschärfen wird, der scheinheilige Umgang miteinander, mit dem in dieser ego- und spaßorientierten Endzeitchristenheit die potenziellen Verräter für die kommende Verfolgung herangezüchtet werden. Der Unterschied könnte kein größerer sein, wenn wir jetzt unser Augenmerk auf den Umgang Gottes mit den Seinen richten, in diesem Fall mit Elia und dem Aufschrei seines Herzens: Ich habe heftig geeifert für den Herrn, den Gott der Herrscher, denn die Kinder Israels haben deinen Bund verlassen und deine Altäre niedergerissen und deine Propheten mit dem Schwert umgebracht, und ich allein bin übrig geblieben und sie trachten danach, mir das Leben zu nehmen. Und es fällt ja nicht schwer, die geistliche Bedeutung dieses Wortes für unsere Gegenwart zu erahnen. Sie haben den Bund verlassen. Ja, welchen Bund? Den neuen Bund in Jesu Blut. Sie haben die Altäre niedergerissen. Die dauernd konsequente Hingabe des Gläubigen oder der ganzen Gläubigen an Christus Und sie bringen mit dem Schwert, und seit Jahrzehnten wird das gedruckte Wort Gottes, das Schwert des Geistes, verstümmelt und verändert gemäß einem Vertrag mit Rom. Und wir bewegen uns so auf ein christusloses Christentum zu in kommender Welteinheitskirche. Und wie Elia es bei seinem Volk zu seiner Zeit beklagt, so wird es uns von Jesus vorausgesagt, von außen wird der Hass sich steigern, um Jesu Namens willen, und in der Christenheit drinnen werden dann viele Anstoß nehmen, werden einander verraten und einander hassen, und die Liebe wird in vielen erkalten. Und doch, bei alledem soll uns ja bewusst sein und bleiben, dass Gott für uns ist. So steht es in Psalm 56, 10 und zweimal im Psalm 118. Gott ist für uns. Und sehen wir uns deshalb an, wie der Herr jetzt seinem zutiefst betrübten Knecht begegnet, dem ja alle gute Erinnerungen, den großen Glaubenssieg am Karmel zerstört worden ist. Und es nützt ja nichts. Und es ist auch nicht gut, zurückzublicken, wenn unsere Hand an den Pflug gelegt ist und plötzlich ein starker Gegenwind anhebt. Da gibt es nur eines: vorwärts, hin zum Herrn. Und unser Mann im Kamelhaarmantel hat nichts anderes im Sinn. Er sei alleine übrig geblieben, klagt er. Aber behalten wir das vorerst im Herzen. Überlegen wir, könnte es denn wahr sein, dass Elia wirklich keinen einzigen Menschen mehr kennt, der am Herrn hängt, wie er selber, wie zu Zeiten Noahs? Hat er gar keinen gekannt von jenen 7000? Hören wir jetzt Gottes Wort an ihn ein weiteres Mal, indem wir ganz genau hinhören. Er aber sprach: Komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht in dem Wind. Und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer. Nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Nun, jetzt erhebt sich die Frage, wie wollen wir dieses Geschehen verstehen? Ich betone wollen, denn das Wollen, das ist ja unser Part im Reich Gottes. Das Wollen und das Vollbringen, das schafft er. Nicht wir, aber das Wollen, das ist unsere Sache. Das heißt, wir dürfen niemals in negativer Erwartung an das herangehen, was Gott uns zu sagen hat. Aus dem einfachen Grund, weil er uns zusichert, dass er für uns ist. Und das gilt für Angenehmes aus seinem Mund, genauso wie für Mahnung und Züchtigung. Und ebenso sollen wir einander begegnen, vor Gott. Aber wie enttäuschend ist es zu sehen, dass jemand nicht für seinen Bruder ist, für die Schwester. Man bemerkt dann die fehlende Gebetsunterstützung am Verhalten. Dann ist Missgunst da, dann ist Ichsucht da und mitunter auch Rivalität. Und wie tritt sie dann hervor, die so erkaltete Liebe, in einer ausreifenden Verstockung? Hüten wir uns davor. Wie also wollen wir nun den zitierten Text verstehen? Wollen wir uns dazu unsere eigene Meinung bilden oder einen anderen menschlichen Kommentar hinzuziehen, dann werden wir automatisch geistlich verarmen dabei. Wir degenerieren ja an jeder menschlich beschränkten Sicht des Wortes Gottes. Gehen wir also zum Herrn, nur zum Herrn, was sein Wort betrifft, zum Meister der Schrift. Es geschieht natürlich jetzt, hier und heute genau das, wovor ich soeben gewarnt habe. Es wird euch auch beim besten Willen eine verkürzte Sicht des Textes geboten werden. Das kann nicht anders kommen, wenn ein Mensch jetzt zu euch spricht. Kein irdischer kann das Wort Gottes in seiner wunderbaren Tiefe, Güte und Schönheit ausloten. Kein Mensch kann dem anderen ausreichend vermitteln, was dieser von Gott her benötigt. Also geht ihr selber stets nur hin zum Herrn und tankt das rechte Öl für eure Lampen. Nun können wir aber auch nicht aus. Wir sind ja auch hier, weil uns das Wort Gottes sagt, dass der Glaube aus der Verkündigung kommt und die Verkündigung aber aus dem Wort Gottes kommt. Und so wollen wir es doch wagen unter dem angesprochenen Vorbehalt. Also wir hören und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr war aber nicht in dem Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Was mögen diese Erscheinungen nacheinander und insgesamt bedeuten? Zum einen, wir bemerken ja schon die ganze Zeit das Handeln von Gottes Gnade an ihm. Während er unterwegs ist, vom Karmel bis hierher an den Horeb, soll heißen, anstatt dass Gott ihn in dem Zustand seiner Schwachheit im Stich lässt, dient ihm der Herr. Und er tut das ganz behutsam und einfühlsam. Er kennt ja seinen Knecht und dessen Innenleben nicht nur ganz genau und ist voll Erbarmen dabei, sondern er verwirklicht an ihm, und das beileibe nicht zum ersten Mal, das Wort aus Psalm 103, 13, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, welche ihn fürchten. Und eines ist gewiss, Elia fürchtet den Herrn. Unser Horizont weitet sich dann auch, wenn wir uns ansehen, wer es ist, der Elia hier anspricht. Es ist Jahwe. Das heißt, Gott begegnet seinem Propheten mit jenem Namen, der aussagt, ich bin, was im Weiteren bedeutet, ich werde sein, was immer du brauchst. Mit diesem Namen, mit eben diesem Namen Jahwe, ist Gott einst seinem Knecht Hiob begegnet, ab Kapitel 38. Und das Ergebnis war, Hiob ist genesen und gesund geworden an Gottes Fragen an ihn. Mit dem Namen Jahwe ist Gott auch dem Mose begegnet im Dornbusch und hat ihn dort zum Dienst für sein Volk berufen, nach zweimal 40 Jahren Lebensschule. Und von diesem seinem Namen her hat auch Mose Hoffnung und Zukunft erhalten. Und mit diesem Namen begegnet der Herr Jesus auch uns. Gott begegnet uns in Christus mit diesem Namen. Und was für ein Wort hier. Siehe, der Herr ging vorüber. Schon von Anfang an bemerkt man hier keine Spur von einem Vorwurf, kein Gerichtswort, nichts dergleichen. Vielmehr zuerst einmal Schlaf, erholsamen Schlaf wird dem Elia geschenkt und er wird versorgt mit Essen und Trinken durch einen Engel. Denn der Herr kennt seinen Elia, er liebt ihn, er versorgt ihn und Jahwe weiß, was die Seinen benötigen und dient ihnen. Meine Mutter hat einmal zu meiner Wilma gesagt in unseren ersten Ehejahren, wenn er lästig wird, dann gib ihm was zu essen. Aber hier ist mehr als jede Mutter. Hier ist der, der die Seinen kennt, bis in die kleinste Nervenfaser hinein, bis in jede tausendstel Sekunde ihres Daseins. Hier ist der, der uns Leben und volle Genüge gibt, ewiges Leben und alles, was nötig ist dazu. Elia wurde versorgt mit einer auf ihn zugemessenen Erquickung, die ihm für 40 Tage und Nächte Kräfte verlieh. Da fragt sich, wer oder was kann uns aufhalten auf dem Weg, der Christus ist, zum Vater hin in Christus. Elia ist unterstützt, verpflegt und gestärkt worden, damit er ohne Unterbrechung zu seinem Gott gehen konnte, damit er sein wohl eigenwilliges Begehren in seiner Niedergeschlagenheit, in seinem Elend ausführen konnte. In den Psalmen stehen sehr viele Worte, der Herr führt seine Elenden recht, der hört auf die Elenden, was sie begehren. Um das geht es hier. Er wollte vor Gott auf dem Berg Horeb erscheinen, in Niedergeschlagenheit, und Gott hat das nicht verhindert und nicht kritisiert. Das alles geschieht in einer Weise, die seinem, nämlich Elias, naturell und seinem Herzen entspricht. Also meine Lieben, wer hätte das gedacht? Wer von uns dürfte nicht zum Herrn kommen? Selbst von dem Ort, wo du vielleicht nicht hättest sein sollen, auch auf einem völlig unkonventionellen Weg, kommen sollst du. Gott wird es auch ermöglichen und Freude wird dann sein im Himmel. Und dann in der Höhle, da tritt der Ich Bin, das ewige Wort Gottes, höchst selbst auf ihn zu. Kennen wir das nicht auch wenn wir uns innerlich verkrochen haben, vor Kummer und Gram und seelischer Not in der Nacht und in der hereingebrochenen Finsternis unseres Lebens, dann kommt doch das Wort Gottes zu uns. Denn da steht im Psalm 10, Vers 17, das Verlangen der Elenden hast du, o Herr, gehört. Du machst ihr Herz fest. Du leihst ihnen dein Ohr. Und sehen wir nur zu, dass wir den nicht abweisen, der die Wahrheit zu uns redet. Und es täte mich wundern, wenn jetzt irgendein Gotteskind aufzeigen würde und sagen, so kenne ich das aber nicht. Denn eine exakt auf das Wesen seines Dieners abgestimmte Hilfe, eine herzliche Zuneigung und väterliche Liebe sowie göttliche Barmherzigkeit und Freundlichkeit kennzeichnen den Herrn und Hirten allemal im Umgang mit den Seinen, die ihm dienen wollen. Mir ist das öfter passiert, wenn ich gewusst habe, jetzt habe ich gesündigt, jetzt habe ich mich verfehlt und bin demütig umgekehrt, dann habe ich mich gewundert, wie Gott mit mir umgegangen ist. So freundlich, so liebevoll. Und betrachten wir also das Wort Gottes in der Weisheit, die uns heute zur Verfügung steht, weil unser Herr allemal im Umgang auch durch Leiden und Enttäuschung und auch wenn Sünde da ist, mit uns so geht, dass es wirklich herzerwärmend ist. Nehmen wir einmal auf, was uns jetzt gegeben ist und was uns möglich ist. Und hier steht, wie bei Hiob, zuerst einmal die so heilsame und imposante Machterweisung Gottes im Raum. Ein Wind, der die Berge zerreißt. Wer hat sowas schon mal erlebt? Ein Wind, der die Felsen zerbricht. Und dann das Erdbeben und dann das Feuer. Unser Gott kommt. Und es tut ja der Seele so gut, die Macht unseres Herrn und unseres Vaters zu bestaunen. Das alles spielt eine große Rolle in Elias persönlichem Wissen, in der Geschichte seines Volkes und in seinem eigenen Erfahrungsschatz, in seinem Dienst, in seinem Wirken und Wesen und in seinem Temperament. Und er bleibt ruhig bei dieser gewaltigen Vorstellung von Gottes Macht. Denn unter all diesen Elementen steht ein Wort, Gott war nicht im Wind, er war nicht im Erdbeben, er war nicht im Feuer. Nicht für und nicht wegen Elia. Kein Gericht, keine Drohung, nur ein erneuter Beweis, ein Erinnern, dass der Herr nicht beschränkt ist in der Anwendung seiner Mittel und seiner Macht. Er der Schöpfer, er der der Anfang ist und das Ende. Und zu Hiob sagt er gleich zu Beginn seiner Rede an ihn, wer verfinstert da den Ratschluss mit Worten ohne Erkenntnis? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann, ich will dich fragen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sprich es aus, wenn du Bescheid weißt. Ja, und ach, diese Worte, die habe ich ganz besonders lieb. Da wird mein Inneres gesund. Oft, wenn ich sehr niedergeschlagen bin, wenn meine Seele tief betrübt ist, wenn ich das Licht nicht mehr sehe hinter den Wolken, dann lausche ich gerne auf dieses Reden Gottes, auf seine Worte, und zwar so gern ab genau dieser Stelle in Hiob 38. Wo warst du, als ich die Erde gelegt habe? Und es wird mir wohl ums Herz. Da lebe ich auf und mein Herz wird ruhig und dann freut es sich neu an der Herrlichkeit Gottes und an seiner Größe und an dieser gewaltigen Kur. Der Vater in seiner wunderbaren Macht, Stärke und Weisheit redet so zu mir, seinem Kind, dem Wurm. Im Psalm 27, im Vers 4 steht, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesem will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang, um die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Und im nächsten Vers steht, denn er deckt mich in seiner Hütte zur Zeit des Unheils, er verbirgt mich im Schutz seines Zeltes und erhöht mich auf einen Felsen. Und ziemlich genau diese Situation steht jetzt hier vor uns, wenn Elia aus der Höhle tritt. Und hier gerade genauso heilsam wie bei Hiob, hier bei Elia, aber noch dazu besonders liebevoll, verheißungsvoll, einfühlsam, individuell abgestimmt auf den Propheten und dessen Wesen, seine Herkunft, sein Wissen und Wirken. Ich lese es noch einmal und siehe, der Herr ging vorüber und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind und nach dem Wind kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht in dem Erdbeben und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht in dem Feuer und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Und wir werden noch sehen, was in diesem im Wissen und im Glaubensleben des Elia das für eine Rolle spielt. Und wer da jetzt immer noch in diesem Geschehen eine furchterregende Absicht sehen will, etwas, das den Propheten erschrecken soll oder ihn strafen soll, der hat noch nicht viel Erfahrung gemacht mit der wunderbaren Gnade Gottes. Auch wenn manche sich jetzt sagen werden, ja, der Elia, der war aber bis hierher mürrisch und ungeduldig geblieben und auch das Verlassen seines Postens hat er ja rechtfertigen wollen, statt sein elendes Versagen zu bekennen. Und außerdem sagt er doch Jesaja, wer glaubt, der flieht nicht. Ja, lieber Freund, sehen wir uns doch selber zuerst im Spiegel dieses Wortes Gottes an. Und wer hat dann noch Lust, den ersten Stein zu werfen? Erwartest du den Gott immer noch als einen harten Mann? Könnte der Allerhöchste vergessen haben, barmherzig zu sein? Wenn er so ein Herz ansieht wie das des Elia oder auch deines oder meines? Gott handelt ja nicht willkürlich einmal nach seiner erbarmenden Güte und im nächsten Moment wieder nach unseren sündenschwachen Verdiensten, die keine sind. Er sollte wirklich jemals seine Gnade von denen weichen, die sich bergen wollen bei ihm? Überhaupt, wenn sie so geplagt sind von Leiden, von Schmerzen und Unfrieden, von Bitterkeit und von Angst? Oh nein, Gott ist nicht launisch und unbeständig wie wir. Und er weiß besser als wir, was für ein Gebilde wir sind. Und deshalb ist er in seinem Sohn von sich aus auf uns zugegangen, damit wir nicht sterben und verderben müssen in unserem Sünderelend. Und deshalb ergibt hier dieses Bild des zugegeben gewaltigen Geschehens eine für den demütigen Betrachter persönlich wunderbare Konsequenz, die wir nicht lapidar überlesen und übersehen dürfen. Denn das Folgende ist ja wohl das Wichtigste, die wichtigste Aussage dabei. Und wenn wir dabei genau aufs Wort achten, dann tritt hier die Parallele zum Evangelium hervor. Der Herr war nämlich nicht in dem Wind, der Herr war nicht in dem Erdbeben und der Herr war nicht in dem Feuer. Und zwar nicht diesmal, denn mit dieser expliziten Verneinung dreimal, die hier so deutlich hervorsticht, betont das Wort Gottes, dass der Herr mit Elia nicht aufgrund des mosaischen Gesetzesbundes handelt. Elia, und das wird mit diesem dreifachen Nein klargestellt, ist zwar hier am Horeb, das ist der Sinai, gekommen, aber nicht ist er gekommen zum Berg des Gesetzes, der zu Moses Zeiten sehr wohl heftig gebebt hat und mit glühendem Feuer gebrannt hat, mitten in dem Dunkel und der Finsternis und dem Gewittersturm wie damals. So sagt es auch Hebräer 12. Aber hier sprechen ja die verwendeten Naturgewalten eine ganz andere Sprache, denn nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns und es geschah, als Elia dieses hörte, da verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und er ging hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Eine wunderbare Herzensbewegung. Und eben weil Elia ganz offensichtlich durch das sanfte, stille Säuseln angesprochen ist und weil er nun vertrauensvoll hinaustritt vor den Herrn, beweist er damit, dass er weiß und dass er sich freut, dass er jetzt zu dem schützenden Felsen gekommen ist, zu der schirmenden Burg Gottes, und genau das ist die Bedeutung des Wortes Zion. Von dem Berg, zu dem auch wir gekommen sind, zu dem himmlischen Jerusalem, zu den 10.000 von Engeln und zur Stadt des lebendigen Gottes, zu der Festversammlung und zur Gemeinde der Erstgeborenen, die im Himmel angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter über alle, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, und zu Jesus, dem Mittler des neuen Bundes und zu dem Blut der Besprengung, das besser redet als Abels Blut. Haben wir nur Acht, dass wir den nicht abweisen, der redet. In der Höhle schon kommt das Wort Gottes zu ihm, der Herr Jesus. Wir verstehen, es ist das hier eine ganz, ganz wunderbare Geschichte. Wir alle waren ja unterwegs zum Gerichtsberg. Und wir finden ihn dann doch wegen Christus als den Berg der Gnade vor. Hier sind wir geborgen, wie wir nie geborgen waren. Und für Elia und auch für uns als Liebhaber des Wortes Gottes geht es jetzt aber noch tiefer, denn hier faktisch am gleichen Berg wie damals, am gleichen Gebirge kann man sagen, es ist ja groß dort, hat Jahwe sich dem Elia in gleicher göttlicher Gunst geoffenbart wie damals dem Mose, dem er ja auch dort seine Herrlichkeit gezeigt hat und alle seine Güte, die er vor ihm vorbei hat gehen lassen. Und deshalb verhüllt jetzt Elia auf der Stelle sein Angesicht. Er weiß warum. Und er tut das mit seinem Mantel. Das ist das Symbol seines Dienstes. Wer würde von uns jetzt nicht von hier auf dem Berg der Verklärung Jesus sehen wollen? Da steht in Lukas 9,29 das bekannte Wort: Und es geschah, während Jesus betete, wurde das Aussehen seines Angesichts anders und sein Gewand strahlend weiß. Und siehe, zwei Männer redeten mit ihm, das waren Mose und Elia. Die erschienen in Herrlichkeit und redeten von seinem Ausgang, den er in Jerusalem erfüllen sollte. Ja, was für eine wunderbare Harmonie zeigt hier das Wort Gottes. Dieses sichtbare Erscheinen der beiden Männer, sie erscheinen ja in Herrlichkeit, steht hier, das bestätigt die Aussage im Psalm 48, den letzten Vers, dass dieser Gott, unser Gott, ist für immer und ewig. Er führt uns über den Tod hinaus. Es ist nicht ergreifend, der Führung Gottes an seinen Kindern nachzuspüren und zu sehen, wie umfassend und detailreich unserem Herzen dabei von Gott gedient ist. Manches wird uns ja sogar direkt serviert. Und alles wird berücksichtigt, was in Bezug auf unsere Herkunft, unsere Kindheit, unseren Werdegang und unseren geistlichen Weg zur Stiftshütte, der ein Bild auf Jesus ist, relevant ist. Es ist das alles dem Vater wichtig bis ins Detail für unser Zusammensein mit ihm, für ihn, der doch bei uns wohnen will. Mit seinem Sohn, der definitiv für uns gebeten hat, und das gilt noch: Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und dann muss ich sagen, oh ja, diese Herrlichkeit, die Herrlichkeit Jesu, die wollen wir sehen und uns für immer daran erfreuen. Finden wir doch in der Geschichte des Elia, in seinem Leben, in seinem Dienst und in seiner geistlichen Natur viele Elemente aus der Geschichte Israels verwoben. Und er weiß ja, er erkennt, was da vor ihm abläuft. Der Wind, das Feuer, das Beben, sowohl historisch als auch national, als auch in seiner ganz persönlichen Geschichte und all seinen Erfahrungen im Glaubensleben vor dem herrlichen Gott, dem er dient, spielt das alles eine Rolle. Ich liebe ja das Wort ganzheitlich nicht, weil die Menschen es für so viel Unsinn gebrauchen. Aber hier passt es ganz genau, denn der Herr weiß ganz genau, wie er die Seinen behandeln muss. Er kennt uns ja von klein auf, vom Mutterleib, schon als ungeformten Keim kennt er uns. Es steht im Psalm 94, er ist es ja, der die Menschen Erkenntnis lehrt. Psalm 33, er, der ihnen allen das Herz gebildet hat, er gibt auch Acht auf alle ihre Werke. Alles, unsere Vergangenheit und unsere Gegenwart und unsere Zukunft gehört ja dem, der da ist und der da war und der sein wird. Und wir sollten absolut nichts, gar nichts von seiner Führung in unserem Leben verachten, auch untereinander nicht, weil er uns ja da herausgeholt hat aus Sünde und Verderben und uns gesetzt hat in das Reich des Sohnes, seiner Liebe. Oh mein Lieber, das heißt aber wirklich was. Bei Elia geht es ja dem Herrn sowohl um die persönliche als auch um die nationale Zukunft. Denn all die Erscheinungen, die er dem Propheten dort zeigt, das sind ja auch Sinnbilder für das, was in nächster Zeit auf Israel und auf ihn und andere zukommen wird. Da ist der starke Wind, ein Bild auf das Gericht, das der aramäische König am Haus Israel vollziehen wird, zu Elisas, seines Nachfolgers Zeiten, der dann selber das Feuer in Israel vollenden wird, nach dem nationalen Beben, das die Revolution unter Jehu, dem rasenden Hauptmann, auslösen wird. Wir brauchen nur einen kurzen Blick werfen auf die Schrecken jener Zeit. In einem Moment, wo das Angekündigte dann schon unmittelbar bevorstand, da lesen wir in 2. Könige 8, und Elisa nämlich schon, richtete sein Angesicht auf ihn, auf den König von Aram, und starrte ihn unverwandt an, bis er sich schämte. Und der Mann Gottes weinte. Da sprach Asael: Warum weint mein Herr? Und er, der Elisa, sprach: Weil ich weiß, was du für ein Unheil den Kindern Israels antun wirst. Du wirst ihre festen Städte mit Feuer verbrennen und ihre junge Mannschaft mit dem Schwert töten und ihre Kindlein zerschmettern und die schwangeren Frauen aufschlitzen. Nach dieser Vorschau aber wieder zurück aus der damaligen Zukunft zu Elia und zu der herzlichen Zuneigung, die ihm von seinem Herrn und Gott zuteil wurde. Gott schlägt ja nicht auch noch strafend drein, wenn sein Knecht und sein Kind Zuflucht sucht unter dem Schatten seiner Flügel, weil der sich als gescheitert sieht, weil er sich von vielem oder überhaupt zur Gänze zurückgezogen hat aus Angst, weil er verzweifelt ist und aber wieder die feste Burg, das Fels des Heils sucht, wie Psalm 91 sagt, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der bleibt unter dem Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dem Herrn, meine Zuflucht und meine Burg, mein Gott, auf den ich traue. Ja, er wird dich retten vor der Schlinge des Vogelstellers und vor der verderblichen Pest. Er wird dich mit seinen Fittichen decken und unter seinen Flügeln wirst du dich bergen. Seine Treue ist Schirm und Schild. Du brauchst dich nicht zu fürchten vor dem Schrecken der Nacht, vor dem Pfeil, der bei Tag fliegt, vor der Pest, die im Finstern schleicht, vor der Seuche, die am Mittag verderbt. Ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. Ja, mit eigenen Augen wirst du es sehen und hinschauen, wie den Gottlosen vergolten wird. Denn du sprichst, der Herr ist meine Zuversicht. Den Höchsten hast du zu deiner Zuflucht gemacht. Und nichts anderes geschieht hier. Darum geht es ja dem Elia. Warum? Weil es dem Herrn darum geht, wenn er Elias Herz ansieht. Und er sieht das Herz eines jeden an. Deines, meines, jetzt in dieser Minute. Drum komm und komm jetzt gleich. Und so kommt es auch für Elia nicht nur zu diesem imposanten Anschauungsunterricht und zum erquickenden Trost, sondern auch zu einer heilsamen Therapie Gottes für ihn. Denn der Herr gibt ihm gleich 3 neue Aufträge und belässt ihn also damit in seinem Amt. Und es kommt auch noch der liebevolle Offenbarungswille Gottes hinzu, denn er sagt ihm zugleich voraus, was geschehen wird und noch mehr. Und diese Tatsache, dass Gott die Zukunft offenbart, das geschieht schon seit den Tagen im Paradies, wo nach dem Sündenfall sofort der Retter angekündigt wird, der Retter, der der Schlange dann auch den Kopf zertreten hat. Also finden wir seine sicheren Vorhersagen überall im Alten und im Neuen Testament, auch in den Evangelien, in den Lehrbriefen und in der Offenbarung Jesu. Und sie sind der deutliche Beweis für die Wahrhaftigkeit und für die Leutseligkeit des lebendigen Gottes. Er müsste ja nicht sagen. Und wir brauchen nirgends sonst zu suchen, denn so spricht der Herr in Jesaja 45, der Heilige Israels und sein Schöpfer, wegen der Zukunft befragt mich. Meine Kinder und das Werk meiner Hände lasst mir anbefohlen sein. Hoffnung und Zukunft, das sind 2 ganz wesentliche Aspekte in der Zuneigung Gottes im Umgang mit den Seinen. Er will ja nicht vor ihnen zurückhalten, was er im Sinn hat. Da steht zum Beispiel in 1. Mose 18, da sprach der Herr, wie sollte ich Abraham verbergen, was ich tun will? Und Amos 3,7, nein, Gott, der Herr tut nichts, ohne dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart hat. Und genau das ist ja hier am Horeb geschehen. Hoffnung und Zukunft sind dem Mann geworden, der als Gescheiterter und Einsamer verzweifelt zu seinem Gott gekommen ist. Und was hat er erhalten von seinem treuen Gott? Definitive Anweisung und exakte Wegweisung. Und jetzt steht hier in 1. Könige 19, kehre wieder auf deinen Weg zurück zur Wüste und wandere nach Damaskus und geh hinein und salbe Hasael zum König über Aram. Auch sollst du Jehu, den Sohn Nimsis, zum König über Israel salben und Elisa, den Sohn Safats von Abel Mechola, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Übertrifft es nicht alle Erwartungen, dass Gott den Elia nicht nur zukünftige Dinge wissen lässt, sondern ihn, und merken wir darauf besonders auf, sogar mit den späteren Folgen seines Wirkens im Voraus schon vertraut macht? Wo finden wir sowas noch? Nach Abel Mehola zu Elisa sind es allerdings 160 Kilometer zu Fuß durch die Wüste. Das ist wieder ein beachtlicher Marsch. Und Elia wird ja nicht entrückt, wie Philippus. Elia muss marschieren, weil das seiner Heilszeit entspricht, weil es die Umstände erfordern, weil es seine Lebensführung ist, auf den Wegen auf die Gott seinen Diener schickt. Da können wir nicht auch von viel Segen sprechen, den wir auf unseren Wegen mit dem Herrn mannigfaltig erlebt haben? Wir sind ja nie allein unterwegs. Apropos allein, auch hier steht dazu ein Wort, ein sehr bekanntes, ich habe schon vorgelesen, ich habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Jetzt steht dazu in der Fußnote der Elberfelder Bibel, es gibt hier eine andere Lesemöglichkeit und die lautet, ich werde mir 7000 übrig lassen. Und das ist eine ernsthafte Überlegung wert. Denn die Antwort Gottes auf Elias Klage, ich bin allein übrig geblieben, wird er nicht ein Tadel gewesen sein. Und zudem erhebt sich ja wirklich ernsthaft die Frage, ob der Prophet von 7000 Treuen, wenn sie existent gewesen wären, keinen einzigen gekannt hätte. Das Hebräische lässt jedenfalls beide Lesarten zu. Aber dass ich werde 7000 übrig lassen, scheint wesentlich besser zum gesamten Kontext zu passen. Und dann würde der Herr auch nicht nur antworten auf Elias Klage, sondern dann hat er ihm sinngemäß noch mehr Zukünftiges verkündigt. Wie dem auch sei, fragen wir jetzt noch, was bedeutet denn diese biblische Begebenheit für uns? Was vertieft sich damit in unserem Glaubensleben? Ist vielleicht jetzt jemand der Meinung, dass Gott etwas Unerwartetes tun wird, wenn wir kommen, bedrückten und zerschlagenen Geistes zu ihm? Der sensationshungrige Mensch schaut ja gern auf das Spektakuläre, Unerwartete. Er achtet auf den Wind, auf das Beben und auf das Feuer und er meint, das wäre das zu erwartete Große, das Gott tut dann unseretwegen. Aber wer auf den Wind achtet, der sieht ja dann bekanntlich nicht, sagt der Prediger. Und wer immer sich eine lautstarke, eine intensiv spürbare Bestätigung erbittet dafür, dass er ein Jünger Jesu ist, der wird einmal lernen müssen, dass der Heilige Geist nicht so, sondern in ganz stiller Weise zusammen mit unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht aber mit Blitz und Donnerschlag. Vielmehr werden wir geübt werden, auf seine sanfte, stille Stimme im Wort zu achten. Und wenn du dir große Dinge oder eine viel bewusstere Freude erhoffst, der Gegenwart Jesu in deinem Herzen, es sind ja viele Gotteskinder, die sowas wollen, vielleicht auch eine vertiefte Heiligkeit, eine spürbare Sündlosigkeit, was kommt dann? Dann wirst du bald inne werden, dass vielmehr der verborgene Rest an Bosheit in deinem Herzen deutlicher als bisher offenbar werden wird. Das ist heilsamer für dich, vor Gott. Denn solche für uns unerwartete Erziehung und Antwort Gottes, die schafft ja dann in uns die friedsame Frucht der Gerechtigkeit in Christus, sofern wir uns ihr nicht entziehen. Und wenn da steht in unserem Text, dass der Herr nicht im Wind und nicht im Erdbeben und nicht im Feuer war, dann ist es der Wille Gottes, dass der Prophet oder auch wir nicht an Elementarereignissen genesen sollen, an großen Dingen, sondern nur durch das stille, sanfte Reden seines Geistes, wie Christus sagt, derselbe wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Und dieses Wort sanft ist im Hebräischen dasselbe, wie es für das Wort klein verwendet worden ist in 2. Mose 16, 14. Und als der Tau aufgestiegen war, siehe, da lag etwas in der Wüste, rund und klein, so fein wie der Reif auf der Erde. Wir verstehen, das ist, man hat ja gesagt, Manhu, was ist das? Da kommt ja der Name Manna her. Wir verstehen, das ist die Nahrung für unsere Seele, die uns von Gott zukommt, weil sein Segen auf dem unaufdringlichen, aber beständigen Gebrauch des Wortes Gottes und dem Gebet ruht. Dieses gesegnete Tun, das wird aber nie und nimmer die Aufmerksamkeit des Fleisches und der oberflächlichen Art eines Menschen erregen. Denn was Menschen hochachten, ist ja vor Gott ein Gräuel. Im 1. Korinther 1 steht, das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott der Welt und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist. Und das hat uns durch die heutige Betrachtung deutlich gelehrt, nicht wahr? Schauen wir deshalb auch hin auf die Gemeinde in ihren ersten Tagen. Was haben sie denn getan damals? Da steht, sie blieben beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und in den Gebeten. Haben wir heute auch. Ist aber völlig unspektakulär, nicht wahr? Aber genau das ist es, was der Geist uns lehrt. Sie blieben in den Gebeten. Und auch das ist uns ja gezeigt an dieser biblischen Situation des Elia. Haben wir doch hier das verzweifelte Verlangen eines Mannes Gottes vor uns, vor seinem Herrn zu erscheinen und die vermeintlichen Scherben seines Dienstes auszubreiten. Und dabei tritt der sanfte und so umsichtige, ich liebe dieses Wort in der Bibel, umsichtige Umgang des Herrn mit seinem Elenden besonders hervor. Weil so ist unser Herr Jesus als der Knecht Gottes in Jesaja 52 ja beschrieben. Siehe, steht dort, mein Knecht wird einsichtig, andere Übersetzung weislich, andere Übersetzung umsichtig handeln. Siehe, mein Knecht wird umsichtig handeln. Er wird erhoben sein, erhöht werden und sehr erhaben sein. Und da steht, und ihm wird es gelingen. Oder hast du je eine Antwort auf deine Gebete erhalten, die nicht umsichtig, einsichtig und weise ausgefallen wäre, sowohl was die Gegenwart als auch die Zukunft betrifft und dabei ganz mild mit Rücksicht auf deine Vergangenheit? Dann denk nach. Gott wirkt in seiner Gnade immer umsichtig, sanft und behutsam in seiner Gnade. Und deshalb finden wir seine treuesten Diener auch niemals unter den Aufgeregten oder unter den geistlich Sensationshungrigen. Wir sehen ja Gottes Wirken meistens erst im Rückspiegel, zumindest ein. Und dann sehen wir es aber mit Danken an dem Rückspiegel, nicht wahr? Wenn wir durch sind. Weil in der Not fällt uns ja der Überblick und oft auch das Verständnis für Gottes Verhalten. Und nur eine langjährige Erfahrung im Glaubensleben sagt uns, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Vergelter sein wird und die lässt uns dann auch in der Not ruhig und geduldig bleiben. Verbleiben wir noch ein wenig hier beim Gebet in Bezug auf unseren Text. Wir wissen alle aus Erfahrung, dass der Herr unsere Bitten nur ganz selten mit eindrucksvollen Zeichen und Wundern erhören wird. Und wir haben hoffentlich gelernt, geduldig zu bleiben und anzuhalten am Gebet, denn das hält uns ja beim Herrn. Und es ist wertvoller als jede spektakuläre Gebetserhörung. Und dazu verwendet ja der berühmt bekannte Psalm 23 ein besonderes Wort. Achten wir noch einmal genau darauf. Er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Die Wasser von Siloa, sagt Gott an einer Stelle in Jesaja 8,6, die still dahin fließen, die dürfen wir nicht verachten. Oder hat jemand von uns einmal den Morgentau fallen hören? Oder wachsen die Blumen und die Pflanzen nicht ganz still, aber beständig? Also wie herrlich ist doch damit, das Geschehen dort am Horeb für ein gläubiges Herz zu verstehen. Und wenn wir jetzt noch einen kleinen Ausschnitt weiterblicken, wie der Text unmittelbar weitergeht, da steht, und er, nämlich Elia, ging von dort hinweg und fand Elisa, den Sohn Safats. Der pflügte mit 12 Jochrindern vor sich her und er selbst war bei dem 12. Und Elia ging zu ihm und warf seinen Mantel über ihn. Das war das Zeichen des Dienstes. Das ist doch das untrügliche Zeichen dafür, diese Stelle, dass der Herr den Kummer in der Seele seines Propheten geheilt hat. Wie herrlich ist doch der Umgang Gottes mit uns, den Seinen. Und zum Abschluss jetzt ein Wort, ein ganz besonderes Juwel und das seinesgleichen. Aus Stefania, die berühmte Stelle aus 3,17. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der rettet. Er wird sich über dich freuen, mit Wonne. Er wird still sein in seiner Liebe. Er wird über dich jubelnd frohlocken. Amen. Amen.